Jacobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Ich unterhalte mich heute mit dem Satiriker und Psychoanalytiker und langjährigen Freund von mir, Peter Schneider. Und zwar ist in einer Praxis, wo aussen dran gerade ein Trottoir neu
geplastiert wird.
Straße auch.
Wird alles neu gemacht.
Alles neu. Und du bist da so eine Art im Keller, wo ich unten. Hat das einen Einfluss auf deine Sitzungen, die du hast da mit Klienten?
Kannst du noch mal reinkommen und eine gescheitere Frage stellen? Außerdem bin ich hinten im ersten Stock, das ist so in den Berg gebaut. Hinten ist total sonnig und im Grün.
Okay, dann wäre ich gern eigentlich von der anderen Seite hergekommen.
Ja, da hättest du aber eben, weil es im ersten Stock ist, über die Leiter, ja.
Ja. Gut, die eine Aktualität, nämlich, dass jetzt da pflastert wird vor dem Haus von Peter Schneider, haben wir schon. Hättest du im Moment einen anderen einen Vorschlag von einem aktuellen Thema, wo man vielleicht könnte, ich meine, wir machen ja beide Satire, du ja. Noch ein bisschen mehr als ich, du bist ja noch Psychoanalytiker, du hast noch einen anständigen
Beruf. Ich habe noch einen
anständigen Beruf, ja. Was könnte man für ein aktuelles Thema?
Vielleicht die allgemeine Klimaerwärmung, die man ja jetzt auch gerade im Frühling
das,
gemerkt hat.
Ja, oder, wo ja viele sagen, dass die Klimaerwärmung jetzt im Frühling nicht die vom Frühling ist, sondern die von der Erwärmung.
Ja, es ist ja häufig so, dass man Wetter und Klima verwechselt, obwohl das wäre jetzt auch aktuell. Ich habe vor kurzem gelesen, dass man inzwischen auch im Wetter das Klima merken kann.
Aha.
Aber so gut kenne ich mich da auch nicht aus,
und
dass
umgekehrt?
Wir da jetzt länger im Klima, das, ja, ich glaube, das Klima besteht ja sowieso aus Wetter, aber das Wetter nicht unbedingt aus Klima. Aber ich merke schon, meine Expertise kommt da irgendwie doch an.
Ja, ja gut.
Oder vielleicht die Neuerscheinung des letzten Herbstes.
Die Neuerscheinung?
Die Neuerscheinung.
Mhm. Also in welcher Branche?
Also in der Buchbranche.
Buch.
Dachte ich jetzt, ja.
Ja. Was ist eigentlich deine letzte Publikation gewesen, die du rausgegeben hast?
Ja, jetzt kommen wir zum Werbeteil.
Ja.
Die letzte... ich möchte gar nicht über gelegte Eier sprechen. Ich könnte mehr was erzählen über das, was dann jetzt Ende Juli erscheint und im Herbst. Das sind
mach beides,
zwei Bücher.
So einen schönen
danke,
Übergang,
danke. Danke, Viktor, dass ich hier die Gelegenheit habe,
ja.
Über die Erscheinung des Sommers und Herbstes zu sprechen.
Gut, also, es ist ja vertraglich abgemacht vor dem Gespräch, dass du das kannst.
Das stimmt, aber ich habe nicht dran geglaubt, dass du dich dran hältst. Also gut, also jetzt am 25. Juli, wenn nichts dazwischen kommt wie Frühling, Herbst oder
irgendein Rauch oder so etwas.
Ja,
ich bin
auch nicht mehr der Gesündeste, ja. Das kann natürlich schon. Ich meine, da kann immer was dazwischen kommen, jedenfalls. Das neue Buch, das erscheint bei Schattauer Klett Cotta und heißt normal gestört und verrückt über psychiatrische Diagnosen. Und da geht's um die Geschichte und um einen Außenblick auf Diagnosen. Also wie weit treffen die irgendwas Reales oder wie weit sind sie einfach soziale Konstruktionen? Und so viel darf ich vielleicht schon jetzt verraten, ohne dass alle jetzt drauf verzichten.
Du musst ja den Schluss nicht verraten.
Oder
so
schließt
man sie ja nachher nicht mehr.
Eben, das wollte ich gerade sagen. Also ich versuche da eine gescheite Mittelposition einzunehmen. Und wie das genau geht, das, liebe Kinder, erfahrt ihr dann am 25. Juli. Ja. Es gibt eine Buchvernissage übrigens dann auch im Kosmos in Zürich. Das Datum habe ich aber schon vergessen.
Könnte das sein, dass sich das noch verschiebt?
Das könnte auch sein.
Ich glaube,
man weiß das nicht. Mein, im Kosmos passiert ja auch ständig was Neues. Nicht? Jetzt gibt es, glaube ich, wieder irgendwie soll es einen neuen Aufsichtsrat geben.
Du meinst
geben.
Jetzt Lokalkosmos?
Ich habe gedacht, du tust jetzt gerade
ein
bisschen.
Oder du hast jetzt eine größere Kehle gerade
schon. Nein.
Im Kosmos.
Ja, so der typisch engständige Zürcher Blick auf den oder das Kosmos. Ich glaube, es am 19. August. Um 20 Uhr bin ich mir aber nicht sicher, das kann man aber auch googeln.
Ja.
Und dann ein anderes Buch, was gerade in diesen Zeiten sehr aktuell ist. Da geht es ums Altern. Das ist ein Gesprächsband, den ich wieder mit Andrea Schaffroth noch jetzt in den letzten Zügen, kleines Wortspiel, schreibe. Das ist sozusagen die Fortsetzung unseres Buches, was wir mal vor 10 Jahren über Erziehung gemacht haben. Und eine Feststellung, die wir beide gemacht haben, ist, dass man, je älter man wird, je mehr wird man wieder erzogen wie die Kinder, so mit Grenzen setzen, und man wird statt in die Krippe ins Heim getan. Also da gibt es etliche Parallelen. Und es ist ein Buch für diejenigen, wahrscheinlich nicht für die Kinder von älteren Leuten, sondern für die Eltern von diesen Kindern, die es satt haben, sich immer so drangsalieren und Schuhriegeln und sonst wie zu lassen. Mhm. Ja,
hey, das ist klingt so interessant. Na? Und jetzt, weißt du was, Peter, jetzt machen wir Spaß beiseite.
Okay.
Gell?
Ja.
Corona. Wir haben ja vorher nur so da, wie wir nicht wettet, davon reden.
Und ich muss zugeben, es war echt anstrengend.
Ja, ich auch.
Meine etwas gekünstelte Art zu reden verdankt sich sicher dem. Ja, ist echt scheiße.
Du hast überhaupt keine gekünstelte Art zu reden. Ich beneide dich manchmal für deine klare Sprache, und ich beneide dich manchmal auch für dein klare Hochdeutsch. Obwohl du schon so lange Schweizer bist, tönt das, es hat immer so etwas, gerade schon zum ersten Satz, die ersten paar Worte, tönt schon so ein bisschen einfach.
Es war.
Klarer, ja.
Ja, aber so. Ich muss ehrlich sagen, es sind zwei Seelen in meiner Brust. Wenn ich könnte, würde ich wirklich eher Schweizerdeutsch sprechen.
Du kannst und, ja zwischendurch, ja, sagst ja hin und wieder mal ein paar Wörter, und das sind dann die, wenn du dann die Hilfe diesmal aussprichst, sind dann die Sappen viel klarer.
Es war.
Ja, es ist, ich meine jetzt, es hat etwas Unverkennbares im Übrigen.
Ja, ich werde es mir jetzt auch wirklich mit 63 nicht mehr abgewöhnen. Aber,
ja, natürlich.
Aber ich habe wirklich oft so einen inneren Drang, auf Schweizerdeutsch umzuschalten. Das ist, ich fühle mich mir selbst gegenüber häufig fremd, wenn ich so. Also wenn ich weiß.
Ich nehme auch deine Familie, redet ja die andere Familie, meine.
Ja, die redet immer Hochdeutsch mit mir.
Auch, ja, Sohn auch.
Ja, und die kriegen Zustände, wenn ich dann anfange, um sie zu ärgern, dass sie mal normal mit mir reden sollen, wenn ich dann auf Schweizerdeutsch umschalte, das kriegen die nicht hin.
Okay. Ja, das wundert mich jetzt. Ja. Jetzt denke ich, dass das sich irgendwie einschläft oder so. Stichwort 63, Peter.
Das Stichwort Corona.
Stichwort
wegen Risikogruppe.
Ja, gell? Natürlich. Ja. Du bist knapp vor der Risikogruppe, gell? Die gilt ja erst ab 65.
Ja, Peter? Ich bin auch erst 62, ein halb im Moment. Aha. Aber meine Frau ist älter, das darf ich ja auch wieder nie sagen, weil, aber dass sie es eh nicht hört. Die ist eben über 70 und die ist richtig voll in der Risikogruppe. Also, aber falls wir jetzt wie ein Uri-Ausgangsverbot gehen, muss ich dann immer posten.
Ja, ich darf ja gar nicht mehr zu dir kommen, wenn ich jetzt da, wenn ich bei 68 bin.
Ah.
Das ist manchmal, weißt du, es geht ja sehr lang, bis man denkt, man ist alt, und man denkt, ja, ich bin ja noch so neugierig, und ich bin ja noch überall so, und ich bin ja auch noch gut, auch noch fit und alles und so. Dann stört dann das alles wenig, aber wenn jetzt so Deadlines kommen und sagen, okay, wenn ich jetzt in Uri wohnen würde, dürfte ich jetzt schon nicht mehr auf die Straße raus.
Und nicht mehr einkaufen.
Also, ja.
Ja,
und also, das wird dann so ein bisschen leicht gespenstisch. Auch wenn man ja immer sich selber sagt, okay, eigentlich kann ich alles das noch gut handeln, aber dann, wenn dann so eine Deadline kommt, wird es so ein bisschen mulmig, ehrlich
gesagt. Ja, dann merkt man es eben offiziell, obwohl, also das mit dem Alter ist bei mir immer so eine zwiespältige Sache. Also ich habe, in einem Sinne habe ich eben kein Problem mit dem Alter, weil ich schon so ein ältliches Kind war. Also mein Vater hat ja mal Opa zu mir gesagt, und wirklich.
Den Vater hat so dir
Opa gesagt, als ich so 6, 7, 8, 9 war. Und das habe ich schon irgendwie verinnerlicht. Also wenn man beim Shooten immer als, wenn es gut geht, als Zweitletzter, also wenn der, wenn irgendwie vielleicht einer krank war, nee, das kann eigentlich gar nicht sein, aber ganz selten vielleicht mal als Drittletzter, aber sonst immer irgendwie als Letzter, je nachdem,
wer gerade
im Sport.
Ja.
Also Fußball meistens irgendwelche Und bei allem, was mit Geräten war, hat man mich, glaube ich, hoffentlich bald aufgegeben. Also insofern, dass ich kann so wenig hüpfen, wie ich damals hüpfen konnte und so. Also,
du bist so ein Operkind
gewesen. Ich bin so ein Operkind gewesen, ja.
Das ist interessant. Also ich bin ja auch nicht der große Held gewesen im Sport, vor allem nicht im Mannschaftssport. Ich hatte ja Angst gehabt vor dem Ball.
Habe ich auch gehabt, ja.
Im Völkerball habe ich Angst gehabt vor der Schärfe. Dort habe ich reagiert, wie sonst nur die Mädchen reagiert haben.
Genau, ja.
Nämlich so die Arme vorne. Ja.
Und irgendwo wollten sie ja abschaffen, den Völkerball abschaffen aus irgendwelchen...
Wahrscheinlich irgendwelchen
kann man
so vorstellen.
Ja, aber ich bin ja voll dafür. Also
ja, ich auch. Ich werde auch auf der Seite. Ja? Sonst nicht immer auf der Seite, wo man jetzt gerade alles muss abschaffen, was so früher noch hätte können.
Ja.
Irgendwie gendermäßig oder rassismusmäßig oder irgendetwas so, wo viel früher noch war, wo man jetzt müsste im Nachhinein irgendwie noch korrekt machen.
Aber ich muss jetzt sagen, also ich bin auch nach einer längeren Zeit, wo ich so immer gegen den vermeintlichen Stachel der politischen Korrektheit gelockt habe, bin ich jetzt sowas von erstmal auf der Seite von allen politisch Korrekten und so, weil das ist, also der Diskurs ist so doof geworden. Also
ja, ist doof geworden. Ich bin das eigentlich auch, nur die Frage ist einfach, wie löst man die vergangene Sache, oder?
Ja.
Muss man jetzt alle Bücher neu schreiben?
Nee, muss man, klar muss man nicht, aber bei Kinderbüchern ist es zum Beispiel so eine zwiespältige Sache,
glaube
ich,
ja.
Wirklich. Also, und ansonsten muss man ja viele Bücher auch deshalb schon neu schreiben, weil die sonst gar nicht mehr verstanden werden. Also, das gab es ja schon zu unserer Zeit, dass da immer in den Reklamheftchen langwierige Erklärungen waren, was jetzt dieses Wort oder sonst irgendwas bedeutet. Also,
sollen wir es einfach ersetzen, meinst du? Das Wort.
Bei Kinderbüchern kann man es jetzt
nicht. Bei Kinderbüchern sowieso, ja, klar. Also, aber jetzt auch zum Beispiel bei sogenannter E-Literatur.
Da halte ich das auch nicht für nötig. Aber ehrlich gesagt, dieses ganze Trigger-Warning-Zeugs, wo ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja, so ein Scheiß und wie. Und mir ist es ehrlich gesagt noch nie irgendwo untergekommen. Und jetzt bin ich an Unis doch etwa seit dem Jahr 2000 und schon davor. Also das sind jetzt doch auch 25 Jahre, wo ich ehrlich gesagt nicht so einen wahnsinnigen, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich da überhaupt keine Entwicklung in Richtung mehr Political, also oder in Richtung von irgend so einem Druck zu Political Correctness.
Ist da nicht noch ein gewisser Unterschied? Ich frage nur, ich kenne mich da gar nicht aus, zwischen Deutschland und Schweiz, du dozierst ja in Bremen, gell?
Oder jetzt nicht mehr, jetzt in Berlin.
Aber du hast
Berlin.
Lange?
Ja.
Oh, jetzt in Berlin?
Jetzt in Berlin.
Ja, und in Zürich ja auch?
Auch. Und ehrlich gesagt, also es gibt natürlich schon regionale Unterschiede. Einer besteht drin, dass im Vergleich zu öffentlichen Unis in der Schweiz alles funktioniert und man irgendwie nicht den Beamer ausleihen muss und da muss man zwei Studenten fragen, ob sie noch einen Lautsprecher von zu Hause mitbringen können. Also da merkt man einen Unterschied, aber jetzt...
Ist der wirklich so groß? Das ist das also merkwürdig, der Berliner Flughafenunterschied?
Gut, Berlin ist jetzt eine Privatuni, da ist es wie in Zürich. Also da merkt man jetzt, also zwischen Zürich und Berlin keinen Unterschied. Aber das sagen auch Leute von anderen Unis, das ist nicht nur Bremen, es ist wirklich
Deutschland.
So, ja, Deutschland. Also so wackelnde Steckdosen. Es gab einen Raum in Bremen, wo schon das Grün sich irgendwie durch die hinteren Fenster sozusagen, es sah nur so von außen aus, aber es war wirklich, also drittweltmäßig ist, glaube ich, eher untertrieben. Es ist einfach verlottert, lieblos und ja, da merkt man echt einen Unterschied.
Du bist ja nicht nur, ja, für ich sage, Dozent und nicht nur, nochmal, auf ich sage, ganz viel, auf ich sage jetzt, Satiriker,
nicht,
wo du Radiosatire machst oder wo du schreibst und so, sondern du bist auch Psychoanalytiker und du hast immer noch Klienten, oder?
Ja, das ist jetzt mit Corona
eben
ein bisschen eingebrochen.
Ach, das ist
zu dem Drittel.
Ja, schon. Ich dachte, dass das jetzt ein bisschen zunimmt, oder ist das meine falsche Vorstellung?
Das ist wahrscheinlich die falsche Vorstellung. Das ist so, wie jetzt werden die Tage dunkler und kommen dann nicht sicher mehr Patienten und so. Nee, eingebrochen ist bei denen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln von weiter weg kommen zum Beispiel. Dann solche, die jetzt vielleicht gerade frisch gekommen sind und gefunden haben, also jetzt müssen sie nicht noch, wenn man ohnehin eher zu Hause bleibt.
Also nicht, wenn wir zwei jetzt da, oder zum Beispiel, also wir sind ja gerade, wir sitzen in einem Abstand von etwa 2 Meter, jetzt würde ich sagen, ja. Auf dem Tisch neben dem Aufnahmegerät, dem Handy ist, wie heißt das überhaupt?
Qtasept F.
Ja. Das ist das Desinfektions. Genau. Ja. Da nehmen wir alle 30 Sekunden einen Schluck davon.
Genau.
Und nein, wir haben wirklich, wir sind da sehr sorgfältig. Wir haben alles desinfiziert, ja. Auch die Aufnahme, die Mikrofone, die wir da haben.
So. Also wir sind und das geht in der Praxis auch. Also ich wische die Stuhllehnen ab, wische die Couch ab und die Türklinken ab und.
Gibt es denn Leute, die daheim wollen, oder ist das überhaupt möglich? Weißt, ich bin eine totale Laie mit Psychoanalyse, ja. Oder? Gäbt ihr das mit Skype zum Beispiel? Gäbt ihr das?
Das hängt, glaube ich, sehr von einzelnen Leuten und wie man sonst mit denen redet ab. Also meine Frau macht jetzt einiges über Telefon und FaceTime.
Die Frau ist auch Psychoanalyse.
Ja, genau. Ich habe es probiert gestern mit FaceTime, das war irgendwie total süß. Das ist eine Patientin, die eigentlich auf der Couch liegt. Und da redet man einfach ganz, ganz anders. Und man kann sich auch noch gegenüber sitzen und mal ein bisschen schweigen. Aber jetzt bei FaceTime ist echt, echt mühsam. Also das ging dann gut, aber man merkt irgendwie, dass man viel mehr Smalltalk macht. Dann gibt es aber auch sicher Patienten, bei denen man das am Telefon machen könnte, bei denen die auch durchaus mal vertragen können, dass man mal nichts sagt. Wenn man jetzt eher Patienten hat, wo man so gute Tipps, und das ist jetzt nicht klassische Psychoanalyse, aber wo man wirklich so mehr miteinander redet, jemand erzählt was und dann sagt man unmittelbar dazu, was man jetzt dazu findet und so, geht sicher am Telefon mit Skype auch gut. Leute, die länger kommen und vielleicht so auf der Couch liegen, das ist dann irgendwie komisch, wenn man sich dann plötzlich angucken muss und irgendwie ein vernünftiges Gespräch führen muss. Also eben gerade so zwischen Couch und Sessel dahinter, da kann man einfach auch viel mehr so vor sich hin irgendwas sagen. Also eben nicht, wie du gesagt hast, so mit hochdeutscher, klarer Stimme, sondern man murmelt. Ich kann jetzt auch kein Beispiel dafür sagen, aber es ist eine viel informellere Kommunikation auch, die dann mit FaceTime zum Beispiel schwierig ist.
Aber Setting spielt doch schon auch noch eine Rolle, oder? Bin ich Psychologisch? Oder
ja,
meine ich
klar.
Das nur?
Nee,
also das sind die Klischeebilder, die ich kenne, weil ich mich in dem Gebiet gar nicht auskenne, kenne ich all die Klischeebilder, oder?
Aber ich meine, die Karikaturen werden oft von den Karikierten auch oft übererfüllt. Also es gibt manche, die betrachten das Setting so, als wenn das Wichtigste an der Psychoanalyse wäre. Also man muss nichts Gescheites sagen, legt nur jemanden auf die Couch und schweige bedeutungsvoll dahinter, dann läuft die Sache schon von alleine. Also das bin ich jetzt nie gewesen, sondern ich würde sagen, dieses Setting zum Beispiel mit der Couch und dem Sessel eignet sich für die, die das mögen, sehr für diese bestimmte Art von miteinander reden. Also, dass man eben nicht Konversation macht, sondern dass man, vielleicht sage ich da manchmal, uhü, oder haben Sie es jetzt selber gemerkt? Oder also irgendwas Blödes sind jetzt.
Machst du Witz manchmal?
Ja, aber jetzt auch nicht so wie ich sonst auch.
Gut, das freut man sich natürlich ein bisschen.
Ja.
Die Kombination von Satiriker und Psychoanalytiker, da freut man sich natürlich, läuft das ein bisschen anders ab?
Ja, das hängt natürlich schon zusammen. Also ich meine, Satire besteht ja, oder bestimmte Art von Satire besteht ja auch drin, Verbindungen zu schlagen, wo man zunächst nicht dran denken. Darum ist die schlechte Satire immer die nächstliegende Verbindung schlägt und die etwas raffiniertere, wenn man das um 5 Banden spielen kann. Und das natürlich.
Das dünnt dann auch Konsumenten aus, oder? Die verschiedenen 5 Banden, hast du gesagt, auch von 3 Ecken umdenken.
Zum Beispiel, genau. Ja, das vertragen die einen Satire-Konsumenten gut und die anderen
sind
haben schon Mühe mit der ersten.
Ja, sind empört, wenn sie das Thema nicht erkennen.
Genau, zum Beispiel. Oder nicht eine Parodie, nicht als Parodie erkennen können.
Genau.
Und das in der Analyse ähnlich, nur ist es da, dass man in der, also wenn es gut geht, tatsächlich auch um 5 Banden spielt, also dass man einem Ängstlichen mit einer furchteinflößenden Mutter sagt, er sei ängstlich, weil die Mutter furchteinflößend ist, da kann man meistens noch selber drauf kommen. Es gibt manchmal auch offenliegende Sachen, auf die dann jemand nicht kommt, und dann ist es wirklich witzig, wenn man ihn darauf hinweist oder sie darauf hinweist, dass da möglicherweise ein Zusammenhang besteht, und das ist dann auch für beide lustig, wenn man was Offensichtliches nicht gesehen hat. Aber oft ist es natürlich schon interessanter, wenn man irgendeine Verbindung macht, an die jetzt beide nicht so gedacht haben. Und das hat dann auch etwas mit der Satire. Man muss ja manchmal auch warten und auf die nächstbeste Verbindung verzichten und mal warten, bis sich eine etwas originellere Verbindung herstellt.
Du hast vorher gesagt, von ängstlichen Leuten, da möchte ich nochmal auf das kommen, wegen dieser ganzen Corona-Krise und Corona-Angst und Furcht und in diesen Zeiten jetzt, da hätte ich mir eben vorstellen können, dass da viele Leute irgendwie Beistand suchen in dem Fachgebiet.
Ja, wahrscheinlich gibt es andere, die so auch mehr so Beratungen oder so kurzfristiges Zeug anbieten. Also aber kurzfristig
das
im Sinne auch von
Ding.
Ich hätte nichts dagegen, aber die kommen wahrscheinlich jetzt nicht ausgerechnet zu mir. Also wenn jemand speziell was überhaupt Phobien hat, die sich jetzt an Corona festmachen, die müssen jetzt neu kommen, und da war jetzt bis jetzt noch niemand da.
Aber, Ängste sind ja umgenetzt, oder? Und die Rationalität ist auch ziemlich im Ansteigen bei vielen Leuten, selbst bei den Politikern oder Verantwortlichen auf Social Media. Ja, sowieso. Es ist die große Zeit von Verschwörungstheorien und Schuldzuwendungen. Und
obwohl die meisten habe ich gar nicht in meiner Timeline.
Also. Ja, ich auch nicht, aber hin und wieder stößt man einfach drauf, per Zufall drauf, oder? Und das ist ja schon, ich habe mir das vorgestellt, bei mir, ich habe so eine Szene, letztens laufe ich durch die Winterthur Altstadt durch, vor 2-3 Tagen, und dann habe ich gemeint, ich sehe nicht, da steht einer, so ein jüngerer Typ, so ein bisschen um die 30 herum, relativ noch gut angelegt, jetzt nicht unbedingt ein halb Obdachloser, besoffen oder so, und schifft in grossem, kräftigem Strahl an die Hausmauer ran. Und zwar nicht etwa in einer Ecke, sondern einfach so dort. Und ich musste zweimal einen Double-Take machen. Da sehe ich jetzt das wirklich, was der da macht. Und zwar in ganzer Pracht. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt fängt das an, oder? Jetzt bricht alles zusammen, die ganze öffentliche Ordnung bricht das zusammen. Also natürlich habe ich müssen grinsen, wenn ich mir das überlegt habe, aber irgendwie kommt man doch schon auf solche Gedanken und denkt, der Virus, das ist überall, die Angst und die Verunsicherung ist da, die Leute schiffen nicht nur die Hausmauern an, sondern es wird jetzt immer schlimmer. Mhm. Merkst du bei dir manchmal auch die eigene Rationalität in solchen Situationen?
Jetzt nicht vergleichbar, also dass ich jetzt so wahnsinnig Angst vor dem Zerfall der Gesellschaft habe, das habe ich jetzt mehr so
abstrakt. Habe ich auch nicht, aber das sind so Zeichen, wo man dann irgendwie denkt, das sind die Klischeebilder, die man erkennt aus Katastrophenfilmen und so, oder?
Nein, wo ich jetzt mehr irgendwie so in irrationale Panik, glaube ich, gerate, ist aber ganz was Doofes. Ich habe eine wunderbare Privatsekretärin, die alle 2 Wochen kommt und mir in ungefähr einem Zehntel der Zeit all das speditiv erledigt, wo ich nur, wenn ich an einen schon denke, mir der ganze Tag versaut ist. Und die hätte letzten Freitag, glaube ich, zusätzlich kommen sollen, und das wollte sie lieber nicht. Und jetzt steht noch in den Sternen, ob sie nächsten Montag kommen kann. Und dann stelle ich mir vor, wie so mein ganzes fragiles Gerüst aus Miete zahlen, Steuerraten zahlen, Flüge stornieren, ich wäre jetzt über Ostern in Belgrad für Vorlesungen gewesen, Hotel stornieren, wie das dann alles auf mich einbricht und ich dann in 3 Monaten so einen ungeöffneten Berg von Betreibungen irgendwo habe. Also das ist so meine irrationale Panik.
Da bist du ja wahrscheinlich nicht der Einzige, oder?
Wahrscheinlich
das
nicht.
Das ist wahrscheinlich die häufigste. Von Leuten, die auch zum Teil frei arbeiten oder zum Teil.
Nee, aber es ist nicht mehr die Geldpanik, sondern es ist wirklich die Panik, dass ich all das, was
ich erledigen müsste, der geregelte Ablauf.
Der geregelte Ablauf, ja, den ich da ausgelagert habe. Und die ist wirklich meine große Heldin, weil die kann das einfach. Und ich habe es jetzt noch mehr verlernt, aber ich könnte schon nicht. Zum Beispiel mein deutsches Konto, da kann ich nicht mehr gucken, wie viel drauf ist, weil das alle 90 Tage eine Validierung meines, ich weiß nicht was, mit irgendwas. Und letztes Mal, als ich das selber versucht habe, hat es aber gemeldet, dass das nicht geht.
Dass du bankrott bist.
Oh, ich weiß nicht, was ich da. Also eben all der Scheiß. Und das kommt auch in unserem Alterungsbuch davor, dass man denkt, ich bin zu alt für den Scheiß, um das jetzt noch bei dem zu kümmern. Und das ist so meine Irrationalitätsblase. Da könnte ich mich beliebig reinsteigern, wenn ich...
Ja, das ist ja auch noch relativ häufig, oder? Ich bin zu alt für das. Wobei, das fängt schon ziemlich früh an. Also es gibt ja Leute, die... Ich meine, das wundert mich ja immer wieder, dass Leute zum Beispiel sagen... Also nichts mehr Neues. Oder? Das heißt, ich war da in der ganzen Zeit gesehen, wo Computer oder Laptop aufgekommen sind und so. Aber es hat auch etwas, was schon lange der Fall ist, nämlich dass man, ich glaube, so etwa ab 40 hört man auf, neue Musik zu hören. Da hört man nur noch eher die alte Sache, oder?
Das kann ich schlecht, weil ich höre sehr wenig Musik. Und was ich sagen muss,
du
dass ich...
Du hörst klassische Musik?
Nö, ja. Nö. Also ich
habe gedacht, wenn ich dich jetzt so anschaue, du bist als Opa, als Kind Opa.
Nee, als Kind Opa war ich schon ganz früh auf Marlene Dietrich, Claire Waldorf und so Zeugs geeicht. Also das war nicht der klassische.
Ich habe auch schon ein bisschen Opa gesehen, schon da, oder?
Das war damals schon. Naja, das war die Musik, die mein Opa schon für wahrscheinlich altmodisch gehalten hat. Und das hat sich irgendwie so gehalten. Aber ich muss sagen, also unser Sohn hat es immer noch nicht geschafft, für mich mal eine Playlist auf iMusic zu machen. Aber ich schätze, dass wir 2/3 ohne weiteres parallel hätten. Wo ich nicht sehr drauf stehe, ist auf Rap und Hip-Hop.
Ja, ich auch nicht. Das sind auch die Sachen, die ich ausnehme. Aber ich nehme... Ich verfolge, was es sonst gibt. Sei es jetzt mal auf einigermaßen tolle Pop oder Indie-Rock, solche Sachen.
Ja, könnte ich alles, glaube ich, auch hören. Also was Laszlo mir so zwischendurch vorspielt, was er wieder neu entdeckt hat oder was Neues gibt, gefällt mir alles. Also, und ich höre jetzt auch nicht wirklich noch viel Marlene Dietrich. Es ist so.
Ja, es ist ja nicht so, dass ich die alten Sachen gar nicht mehr höre. Aber sie gefallen mir zum Teil immer noch.
Ja.
Aber wenn ich hin und wieder dann seltenerweise... Radio SRF 1 einschalte und ich kann so lange warten, wenn ich will. Wenn ich einschalte, kommt Creedence Clearwater Revival. Entweder Proud Mary oder so ein Scheiß von denen. Ja. Es ist, glaube ich, irgendwie haben die dort mal aufgehört, habe ich das Gefühl.
Kann ich wirklich? Ich bin überhaupt kein Musikkonsument.
Eine rein empirische Untersuchung von mir.
Ja. Ich bin eben auch kein Radiohörer. Also das
ich eben auch nicht. In
der Praxis kann ich nicht.
Hier wieder beim Autofahren schalte ich dort ein, aber auch dort schalte.
Und ich fahre nicht Auto, wo soll ich hinfahren? Also die Praxis wirklich 150 Meter von
hier entfernt.
Im
Moment ist ja das Auto wieder wahnsinnig gefragt, gell? Jetzt.
Ja. Wir haben, jetzt können wir noch wieder Werbung machen. Ich habe noch einen abgemeldeten Jaguar XJS 1978. Ja, weil den keiner kaufen will.
Ja, aber das ist doch super. Was für ein Jahrgang ist
78.
Das? Wie viel willst du dafür?
Ich habe mal 15.000 dafür gezahlt.
Okay, die das gehört, für 15.000 abwärts, oder?
Abwärts, ja. Nein, es hat mal jemand versucht, den für mich zu verkaufen. Und was ich so davon mitgekriegt habe, da kommen dann so die Sammler... Die kommen mit der Pinzette und tupfen an jede Schraube. Und als ich den gekauft habe, war es mir doch egal, ob der irgendwo an der Tür nochmal drüber lackiert ist. Und also Autos kaufen ist auch sowas, was ich nie wieder machen will. Also,
ist der, wo steht denn der jetzt?
In der Tiefgarage von unserem Sohn. Ja. Langstraße. Also,
es kann ja sein, dass der mal wegkommt. Irgendwie vielleicht jemand, der gerne Auto klaut. Gehört das jetzt?
Das wäre jetzt
klaut
cool.
Das und du kommst Versicherungssummen über.
Klasse, und wir haben ihn auch richtig abgeschlossen.
Ja, und Türen auch, Türen ist auch zu, alles. Also man kann ihn fast nicht klauen.
Nein. Meinst du, das haben jetzt alle gehört?
Ich glaube, das haben alle gehört. Ja, das ist ein super, ich weiß nur, Nummern, Langstrasse.
Diese Nummern, ich schreibe meinem Sohn ja nie eine Postkarte, aber ja, irgendwie sowas direkt vor der Unterführung.
Gut, könnt ihr mal schauen, ob irgendeine Tür offen ist, wo ein alter Jaguar drin ist, und klauen den bitte für den Peter Schneider. Hm?
Da muss ich jetzt aus versicherungstechnischen Gründen Einspruch erheben.
Ja, und ich entschuldige mich auch gerade für den Aufruf zum Autoklau.
Gut.
Das haben wir erledigt.
Ja. Wo waren wir stehen geblieben?
Keine Ahnung, wahrscheinlich bei Corona.
Bei Corona. Nee, beim zu alt aber, für den Scheiß. Ja, genau, das war auch wegen der Risikogruppe.
Ja, genau, wegen der Risikogruppe. Jetzt habe ich so ein bisschen festgestellt, dass man jetzt ja, wenn man so Homeoffice macht, nicht, dass man das jetzt ein bisschen zelebriert auf alle möglichen Art und Weise, also auch so ein bisschen, vor allem unsere Branchenkollegen jetzt von der Satiriker-Branche.
Ja, die sowieso nie was anderes wahrscheinlich als Homeoffice machen, gell?
Genau, die tun jetzt, die wollen jetzt alle angestrengt ihr Homeoffice zeigen. Irgendwie auch die Aufrufe jetzt, die sind alle voll okay und ich unterstütze die alle und ich bin sowas von regierungstreu im Moment. Ich finde, Das sind die einzigen stabilen irgendwie Informationen, die man jetzt überkommen kann mit all dem Zeug, das jetzt alle anderen empfehlen und all die selbsternannten Experten und die. Aber ich unterstütze das auch alles, aber irgendwo mal, wenn dann jetzt alle Komiker auch noch mal müssen, erklären im Video, wenn man die Hände wäscht, finde ich dann ein bisschen, vielleicht muss man eher bei der eigenen Branche bleiben und das machen, was man auch am besten kann. Und für das, was man
auch
nämlich Witz machen oder Komik oder Satire machen oder.
Ist bei Corona jetzt langsam schwierig. Ich habe jetzt nächsten Sonntag, glaube ich, noch das vierte Corona-PS in Folge.
Bei der Sonntagszeitung.
Bei der Sonntagszeitung.
Die Kolumne auf der ersten Seite, wo ich übrigens immer und wahrscheinlich nicht als Einzige unglaublich witzig finde.
Vielen Dank.
Hätte ich jetzt das einfach nur sagen.
Schön.
Ohne Schleim.
Mhm. Was wollte ich? Achso, wegen der vierten in Folge. Jetzt muss ich sagen, jetzt kommt langsam in das Stadium, wo ich mir auch schon wieder die fünfte vorstellen kann. Also bei der zweiten habe ich mir gedacht, das geht jetzt wirklich nicht mehr. Jetzt muss man sich irgendwas anderes. Aber es ist schon, man merkt schon, es ist ausgesprochen schwierig. Also man müsste ganz was Entlegenes nehmen. Und bis man das erklärt hat, weil ja alle auch nicht immer dieselben Medien konsumieren wie man selber, sind schon die 1500 Zeichen vorbei. Und es ist tatsächlich schwierig. Jetzt habe ich was zu Homeschooling gemacht. Das ist dann schon wieder.
Eben, es gibt ja immer wieder neue Aspekte.
Das gibt es sowieso
bei allen Themen, die so total sind und alles überlagert, gibt es ja immer wieder die Aspekte, wenn man damit umgeht, wie ihre Altgruppe was dazu sagt und so. Und wenn einem gar nichts mehr einfällt, sind immer noch Verschwörungstheoretiker da, die sehr verlässlich immer wieder beliefert mit sehr tollen Sachen. Aber eben, ich finde jetzt so ein bisschen die Tendenz, es sind jetzt, viele werden ein bisschen zu Prediger. Ich finde gut, wenn die Leute sagen, okay, haltet euch dran, ist wichtig und so, alles toll. Aber dann das Predigen, das mit dem, das jetzt durch das Corona wir alle wieder zueinander finden und wieder Eigenschaften entdecken, die wir längstens verloren haben. Und ich finde es auch toll, wenn man den Alten hilft oder gerade für sie posten und alles entzündet. Aber wenn dann der Predigerton kommt, und mit, wo man denkt, die Gesellschaft wird jetzt im Moment so gut, wobei bei der ersten Toilettenpapierknappheit wird das Ganze wieder über den Haufen geworfen, oder? Da prügelt
sie
sich.
Aber die Toilettenpapierknappheit ist jetzt als Thema auch weitgehend durch.
Ist als Thema durch, aber es ist als Beispiel, meine ich jetzt, dass es irgendwann
das ist
mal
besser.
Kleinen Scheiß die Leute einfach wieder alles vergessen, was sie vorher predigt haben.
Ja. Ja, das finde ich auch. Das gibt jetzt manchmal so einen Tonfall, auch so eine Kombination mit der Klimakrise. Jetzt könnten wir doch was rauslernen. Und das halte ich auch für sehr fraglich.
Aus dem Coronavirus als einer, wo uns rechte Leben, solidarische Leben wieder lehrt.
Ja, und nicht nur solidarische, das könnten, das stimmt auch schon nicht. Das ist auch schon totaler Kappes. Aber man könnte ja noch meinen, oder was ich auch gedacht habe, man sieht ja am Coronavirus, wie wirklich alles mit allem zusammenhängt. Das kann man auf eine verschwörungstheoretische Weise machen oder man kann es ein bisschen klüger machen, dass man wirklich eben diese Vernetzung in der Welt dadurch mal vorgeführt kriegt. Aber ob man daraus jetzt wirklich was lernen kann, das halte ich jetzt schon allein deshalb für fraglich, weil das Homeoffice stellt sich als eine ausgesprochen mühsame Geschichte heraus. Ich habe auch schon mal gedacht, zum Beispiel, statt dass ich da immer nach Berlin fliege, am Anfang habe ich das noch irgendwie cool gefunden, so der Mann von Welt, der mal schnell mit Handgepäck, da lege ich ja mal Wert drauf, weil alles über Handgepäck finde ich unsexy. Entschuldigung, hoffentlich hört meine Frau das nicht, die ist natürlich, aber der trage ich den Koffer immer gerne.
Gut, und Tegel sowieso, oder?
Sowieso, alles.
Das ist sowas von sexy, oder?
Ja, man kommt das
aus einem Taxi.
Genau. Ja, so. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstellte, also das habe ich jetzt auch langsam ein bisschen satt, muss ich sagen, aber wenn ich mir vorstellte, dass ich jetzt eine Vorlesung im Homeoffice mit Software machte, da gibt es, glaube ich, Zoom, aber ich bin froh, dass ich inzwischen geschafft habe, einen Beamer zu bedienen und das funktioniert zuverlässig. Aber nur, wenn ich in PowerPoint schon ein YouTube-Video eben nicht embedded habe, sondern den Link, dann startet der zwar, aber der kommt auf einem anderen Bildschirm, wo ich schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich immer jemanden fragen muss, wie man den scheiß Bildschirm umschaltet. Ich begreife es einfach nicht.
Hast du mittlerweile nicht bereits mal jemanden, wo das für dich einfach macht?
Doch, pro Semester gibt es immer der oder die Erste, die so doof ist, mir als Erster zu helfen, die ist dann
fürs Leben,
aber meistens für zwei Semester dann Mrs. Bildschirm umschalten.
Ja.
Also, und dann kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie ich mal dazu komme, eine richtige Konferenzschaltung von meinem Dings aus zu bedienen. Da bin ich wirklich, ich glaube, da bin ich zu alt dafür, weil ich hasse PowerPoint schon. Ich sehe schon nicht wirklich den Vorteil von PowerPoint, außer dass man allen was zeigen kann.
Aber wie ist denn das jetzt, du als Dozent, eben der eine Aspekt ist eben Homeoffice mit irgendwelchen Gadgets, um das so regeln, oder? Das hast du jetzt gerade erwähnt. Aber wie ist das eigentlich, zum Beispiel deine Uni-Sache, das ist geschlossen, das ist... Bist du eigentlich, ich sag's mal ganz direkt, bist du eigentlich ein freier Erwerbender oder bist du dort angestellt und hast du weiter deinen Lohn?
Also an der Uni Bremen, das war eine reguläre Vertretungsprofessur, da war ich richtig angestellt. Und jetzt habe ich das halt immer mit so einem Semestervertrag, das ist wieder pures Hobby. Also ich meine, deutsche Professorengehälter sind auch eher für unsere Verhältnisse in der Region pures Hobby, aber da hätte ich dann einen Lohn. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie das ist, aber das bewegt sich jetzt in Größenordnungen, die nicht irgendwie existenzgefährdend sind.
Also eben, viele sind natürlich existenzgefährdend.
Ja. Ich kriege für Sommersemester kriege ich inklusive Spesen 3.500 Euro. Das haue ich nebenbei so auf den Kopf. Im Wintersemester habe ich mehr, das sind 5.500 oder irgendwie so. Also was ich mir dann an Arbeit und Reisezeit und so spare, dann verdiene ich wahrscheinlich eher noch, wenn es nicht stattfindet.
Eben, siehst du, das meine ich ja mit dem, du hast noch einen anständigen
Beruf. Ja, klar,
oder?
Ja.
Da bist du jetzt nicht gerade am Allerschlimmsten dran.
Nein, aber wenn psychoanalytische Praxen jetzt geschlossen wären, das ist dann doch, sagen wir mal, die Hälfte von meinem Einkommen. Mhm. Je nachdem, was ich...
Also und deine Auftritte, die du hast, du machst ja Lassige.
Ja, das ist nicht so viel. Ich hatte mal ein Jahr, das war also wirklich, da habe ich... Da hatte ich einen Umsatz von, glaube ich, 450.000 im Jahr. Also das war dann, was ich dann an Steuern nachzahlen musste, weil ich ja auch nie dran denke, was ich wann wieder, ich weiß ja nie, in welchem Jahr, für welches Jahr ich gerade Steuern zahle. Also solche...
Das weiß ich auch nicht, das weiß mein
Treuhänder. Eben, das weiß Nina und der Treuhänder, mit dem nur sie telefoniert und die beiden kennen sich schon ganz prima. Und sie kriegt auch immer Stellenangebote von anderen, mit denen sie telefoniert.
Aha, okay. Ja, da musst du aber aufpassen, dass sie mit...
Ja, sie studiert eigentlich Psychologie, also sie macht das nur nur weil ich so nett bin. Ich muss sie wahnsinnig pflegen.
Du machst es übers Fach.
Ja, also wie gesagt, da war es vielleicht, da habe ich irgend so einen Werbefilm für Schweizer Holz gemacht, der viel gebracht hat. In dem Jahr hatte ich wahnsinnig viele Auftritte noch und sonst was. Da war die Praxis vielleicht nur ein Drittel. Mhm. Aber sonst, die Auftritte bringen jetzt nicht
eben,
so...
Sind die Kollegen von uns oder Kolleginnen von uns, die jetzt nur von dem leben, wo das ich nebenbei noch einen anständigen Beruf habe, oder?
Ja.
Das sind die, wo jetzt ziemlich viel alles wegbricht. Das ist eigentlich unheimlich.
Und das ist von 100 auf 0, glaube ich.
Ja, also, ja, total.
Ja.
Und das erwischt wirklich alle kalt, oder die meisten, weil nur schon vor ein paar wenigen Wochen hätte man das noch nicht gedacht, wie total dass das könnte sein. Ja.
Darf ich an der Stelle wieder meine Werbung ein?
Ja, mach.
Dings, ich habe, das haben wir besprochen, dass wir das nicht verlosen können über den Podcast, aber ich habe zwei Solidaritäts- ewig gültige Eintrittskarten fürs UNO in Bern gekauft. Und hallo Berner und Bernerin, wenn ihr uns jetzt hört. Man kann also für das UNO in Bern, gibt es also auf dem Internet, Karten kaufen, die dann später gültig sein werden. Die haben kein Ablaufdatum. Also um jetzt diese Absage ein bisschen zu überbrücken, Werbung Ende. Aber auch da muss man sagen, das konkurrenziert dann ja wieder auch die eigene Veranstaltung vom Herbst, dass es macht. Dass
ja, alles klar, ein bisschen klar. Wobei ich habe da gerade einen Anschluss dran. Es gibt ja viele Tickets, die schon verkauft sind, ganz viele Theater, auch kleine Theater. Ja. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man es einfach behaltet und darauf wartet, wenn man dann Bescheid kriegt, dass die Veranstaltung, wo man das Ticket dafür hat, doch kann verschoben stattfinden irgendwann in Zukunft. Und dann gibt es so, die kann man als Gucci einlösen. Und bei uns im Casino Theater Winterthur zum Beispiel kann man es spenden. Das ist allerdings dann nicht nur die Spende einfach als Casino Theater, sondern wir teilen das aufteilen. Die Spende geht dann auch an entsprechende Künstler oder Künstlerin, die hat müssen absagen.
Also das finde ich eigentlich eine vernünftige
das
Idee. Also wenn man nicht wahnsinnig knapp ist bei Kasse, dann finde ich
kann man das so Ticket spenden.
So, ja, eben, oder?
Ja. Ja, und du bist jetzt sowieso am Schreiben. Nein, das Buch, das du jetzt rauskommst, das ist jetzt fertig, oder? Oder ist
das? Dann muss ich jetzt noch das, ich habe es von der Lektorin zurück. Und jetzt kommt wieder, da bin ich zu alt für den Scheiß, also Korrekturen in Word. Da kriege ich eine Kreislaufschwäche, aber ich kann ich habe wirklich bis jetzt nicht anfangen können, mich da dran zu machen. Das sieht ja sowas von, das ist wie irgendwie.
Es überfordert die, oder?
Völlig, ja. Das wäre so wie ein Flugzeug fliegen. Also, ich meine, da hat es da wieder ein Kästchen und dann hat es wieder ein Kästchen für die Formatierung und dann hat es wieder was. Irgendwer hat das geändert. Ich habe da ständig Panik. Wenn ich irgendwie an das falsche Kästchen klicke, das wäre so wie beim Flugi, dass ich
abstürze.
Ja, so, dass ich das Fahrwerk aus Versehen schon mal einfahre beim Landen.
Alles gelöscht.
Oder die Klappen. Ja, irgendwie so. Also das ist, und das ist wahrscheinlich irgendwas. Gut, wenn ich das jetzt ab sofort zu meinem Hauptberuf machen müsste, würde ich das auch noch lernen. Aber wann macht man das mal? Da hat es wirklich jetzt keinen Lerneffekt.
Bist du schreibst ja vor allem wissenschaftliche Bücher, oder? Von deinem Fach?
Ja, so, ja.
Hast du schon mal überlegt, einen Roman zu schreiben?
Hat mich immer schon mal wer gefragt, aber ich kann überhaupt keinen Plot entwickeln. Wir hatten sogar mal, das war ein wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bremen, der hat zwei Schwestern, die in Berlin studiert haben, und die eine hat eine WG gesucht und die hat zweimal hintereinander. Das eine Mal hat sie angerufen, um sich für die WG zu bewerben. Da hat sich dann der WG-Sklave gemeldet. Als sie dann gesagt hat, ja, ich wollte nicht unbedingt, wenn sie sonst mal was zu putzen hätte oder Erledigungen hätte, sie könnte sich jederzeit wieder bei ihm melden. Dann bei einer anderen WG, ich weiß nicht, ob das direkt nach, also man soll, ich will jetzt auch nicht Fake News verbreiten, aber jedenfalls hat sie dann nochmal eine WG besucht. Das war dann eine Nackt-WG, wo man nackt zum Beispiel z'Nacht gegessen hat, und da ist sie eingeladen worden, doch mal teilzunehmen, zu gucken, wie sie sich dann da fühlt. Und da haben wir eine Filmidee mal raus entwickelt, sozusagen ein Landei, irgendwie aus Bremen kommt in die große Stadt, und die Eingangsszene wäre, sie hat irgendwie so einen Rucksack mit so einem, wie heißt diese, Diddlemaus irgendwie dran, und sie steigt vorne ein beim Buschauffeur und sagt, hallo, Berliner Buschauffeur, und dann und da sagt man alles noch nicht hallo.
Ja. Und dann, steig mal ein, steig.
Genau. Und dann erlebt sie all solche Sachen, und ich habe mir das gut vorstellen können, so als so typischen Berlin-Film, so wie jetzt das Känguru oder so. Aber ich könnte da nie irgendeine.
Das könnte ich ja zusammen mit dem Drehbuchautor machen.
Ja, aber das wären jetzt schon die beiden einzigen Szenen. Wir haben einfach, wie sie einsteigt und Hallo sagt und in der Nackt-WG sitzt. Ich glaube, für einen Kurzfilm.
Was schaust und was liest du dann eigentlich so for fun? Ich meine jetzt nicht Fachliteratur.
For fun lese ich Räusper fast eigentlich gar nichts mehr, weil nämlich Netflix ist irgendwie viel zu gut. Wir haben zu Hause ja, hatten wir immer die Institution, auch beim Nachtessen zu lesen und überhaupt so nebeneinander vor uns hinzulesen. Das hat sich jetzt durch Netflix ersetzt. Und da gucke ich, was gerade so, Serien finde ich manchmal eine Zumutung, weil das ist so wie eine Eheschließung auf, nee, ich bin ja eigentlich sehr lange verheiratet, das wäre ja gar nicht.
Du meinst wegen Binge-Watchen, das nicht mehr wegkommt?
Ja, so Binge-Watchen, ja. Aber nicht, weil sie dann wirklich so gut ist. Also zum Beispiel, wo die war wirklich.
Nein, weil du musst sie wieder. Ja, ich weiß, das kann ja. Ich. Das sind aber die nicht ganz tolle. Oder die, wo
das
du
sind
nicht
oft
so
nicht die ganz tollen, ja.
Ja, aber es gibt dann so die, wo das auch einlöset, oder?
Ja, also, was ich schlimm finde, sind irgendwie. Die Filme sind eigentlich. Die Serien sind gut. Es sind zwei so belgische und zwei so britische oder irische. Habe ich geguckt, die haben dann nur.
Nein, weiß Kai. Ach, also ich, Peter Schneider empfiehlt zwei so britische und zwei so belgische Serien. Schaut dir, die müssen gut sein.
Ja, die müssen. Der eine ist von, da fällt mir nur Cochlean von wie vom Koch-Dings-Transimplantat ein, Cobian oder so. Wir wollen jetzt auch Güzin K. und unser Sohn und Nora Zucker, wir wollen einen Filmpodcast mal starten und da ist schon klar, dass ich die Rolle habe, der immer sagt, dieser Dings mit dem
der
Dings,
andere,
der,
wo
der
da, gespielt
nein, nicht der, nein, sondern der, wo los, anfängt mit
das,
dem.
Du, so redet der Mike Müller und ich ja? Am Telefon, das wird mir jetzt nie verzeihen, wenn ja? Er das hört, dass ich das ausplaudert habe, aber wir lachen uns manchmal hin, weil wir den anderen nicht können sagen, genau, von wem ihr redet.
Nein, es ist wirklich, ich kann mir diese Scheißtitel, vielleicht gerade den ich noch gerade gucke, kann ich mir noch merken, Schauspieler, eben seit Marlene Dietrich und Marlon Brando weiß ich schon keinen einzigen Namen mehr. Und wenn
du
ich
weißt nur die aus deiner Jugendzeit, aus deiner Opa-Jugendzeit,
das genau, weiß ich. Genau, Heinz Rühmann. Ein Knister und so. Aber was ich jetzt eigentlich, also jedenfalls diese eine belgische oder die Dings-Serie, die haben dann acht Folgen und die sind dann wahnsinnig spannend bis zur fünften, wo dann aber der erste Faden dann schon plötzlich abbricht, weil der es dann doch nicht war.
Der ist einfach zu dünn gewesen.
Genau, und diese
und
ganzen.
Hat man noch immer so ansetzen.
Genau, und diese ganzen komplexen Verknüpfungen fasern dann irgendwie so aus und hinterher war es dann doch der Bruder von der Schwester. Und ich habe mal wirklich eine achtfolgige bis zur siebten geguckt und dann hinterher hatte ich einfach keinen Bock mehr. Also damit habe ich Mühe.
Aber gibt es eine Serie, die für dich the very best ist oder zu the very best gehört?
Nein, kann ich jetzt.
Wird eigentlich gerade könnte sagen, die ist at the top.
Nee. Also was wir sehr gerne geguckt haben, ist auch wieder auf die neuen Folgen des Modern Family und.
Ja, ich habe. Das ist aber Frankie eine, die immer Grace. Wieder kannst du.
Genau,
Modern Family kannst du immer wieder schauen genau. Und sie ist eigentlich fast jede Folge lustig und nicht allzu lang.
Genau, und nicht blöd.
Und shit gemacht, genau.
Und man liebt die Leute
ja,
einfach.
Total.
Zum Beispiel, also auch immer dieser Plot-Twist, dass man denkt, jetzt, also diese dumme Gloria oder was weiß ich
ja,
was.
Oder Cam.
Und dann, ja, und dann sind sie aber am Schluss wieder doch fast so von herzlich und so. Das finde ich also.
Und rührend. Auch
rührend,
so, ja, du bist ja, glaube ich, ein bisschen näher am Wasser.
Ich bin sehr nah am Wasser.
Ich eben auch. Ja. Ich darf gar nicht einmal sagen, von weg was ich manchmal muss heulen. Es ist unglaublich.
Ja, Brokeback Mountain.
Ja, hören wir doch
so. Bridges over Troubled Waters.
Das ist der andere Film
mit
seinem Titel.
Aber mit Meryl Streep.
Eben, siehst du,
ja.
Gewisse Sachen kannst du dir merken.
Zum Beispiel Gran Torino.
Und das
aber
gibt
ich kann
auch
mir
Hoffnung.
Nie merken, ist Gran Torino mit Clint Eastwood?
Ja.
Sonst
oder
Scheiß.
Oder von.
Von und mit.
Von und mit, glaube ich.
Ja.
Ja.
Und jetzt hat es funktioniert.
Ganz viele Leute werden dazu hören und sagen, die zwei haben keine Ahnung, von was sie reden.
Wahrscheinlich, ja.
Aber sie hören zu, selber geschuld.
Ja.
Ja.
Jetzt kommt nochmal die Werbung. Nee, also zur Zeit gucken wir gerade The Americans, was auch ein interessantes Phänomen ist.
Kann ich mal auf meine Liste.
Ja, meine Frau sagt ja immer schon in der ersten Minute, ich komm überhaupt nicht raus. Und ich sage dann immer, jetzt guck doch den Scheiß erstmal. Jetzt sagt sie aber, ich komme zwar immer noch nicht raus, aber es ist irgendwie spannend und wir sind schon in der Mitte der zweiten Staffel.
Das habe ich aber auch schon gehabt.
Ja, und jetzt bin ich auch in dem Stadium, dass ich nicht mehr wirklich rauskomme.
Ozark.
Habe ich angefangen, aber auch irgendwo abgebrochen.
Das hat mich großartig durch rein der Plot, dass ja. Der bittere Accountant eigentlich, wo ganz mit der bitteren Familie eigentlich der Geldwäscher ist von der brutalsten mexikanischen Drogenmafia, ja. Hat mir sehr gut durch. Oder dann die Brücke natürlich, gehört zum The Very Best.
Auch mal, müssen wir aber jetzt auch mal wieder gucken.
Bin ich sogar mal mit zwei Freundinnen, wo wir in Kopenhagen waren, haben wir ein Taxi genommen und haben dem Taxichauffeur gesagt, fahrt mal über auf Schweden schnell über und wieder zurück von Kopenhagen. Und wir haben dann beim Überfahren auf dem Handy Titelmelodie von Die Brücke gelesen.
Ach, das ist herzlich. Ja, sowas
ich denke, dass ich gerne. Das irgendwann einmal öffentlich wird sagen, aber tja.
Ja, und ich kann auch sagen, also wir haben in New York in der Christopher Street gerade um die Ecke gewohnt, wo Friends
okay.
Ja, und das haben wir aber nur gemerkt, weil Friends habe ich nämlich auch nicht geguckt,
ich nicht.
Weil da immer die Leute mit dem Rhythm Stick, nein, mit dem Handy Stick
fotografiert haben. Ja. Du, wir sind langsam am Ende von dem Gespräch. Ich glaube, wir haben sehr viele kulturelle Tipps können weitergeben.
Ja.
Ist ja gerade in dieser Zeit von Corona, oder? Ich bin ja froh, wenn wir so tolle Tipps bekommen.
Und auch brandaktuelle Filme wie Gran
Torino, eben. Wir haben zwar nicht alle Titel.
Ist der schon raus eigentlich?
Ist, glaube ich, schon wieder weg. Wir haben nicht alle Titel können. Wir haben auch nicht alle Schauspieler gewusst.
Aber einen weiß ich noch. Einen weiß ich noch, der ist jetzt ganz frisch. Und ich glaube, der steht noch ein bisschen vor den Kinos. Das ist das Känguru.
Okay.
Der ist wirklich sehr, sehr
lustig. Noch nicht
gesehen.
Sobald ich all meine angefangenen Serien auf Netflix fertig schaue, dann wird ich das Känguru gucken.
Und der neue Freud ist auch wirklich, der ist überhaupt nicht so...
Der neue was?
Die neue Freud-Serie. Die heißt einfach Freud, läuft jetzt auf dem Österreicher schon.
Freud hat ein neues Buch.
Nein. Und ist dann ab nächsten Montag, also wenn das kommt, ist es schon auf Netflix.
Okay.
Oh, Entschuldigung. Babylon Berlin.
Ja, natürlich, das habe ich gesehen. Berlin, ja, sehr schön. Ja. Ich habe eigentlich mal Berlin gesehen, wie es da ausgesehen hat, bevor es alles verbombt worden ist.
Das war richtig schön.
Ja, finde ich auch. Ja. Und gerade du als ewiger Opa.
Ja.
Also vom Kindsbein auf Opa.
Ja, ich glaube, ich wäre da überhaupt nicht aufgefallen. Die hätten mich für jede Statistenrolle besetzen können und ich wäre wie ein Anachronismus. So wie in den Filmen, wo auch von diesen Verschwörungstheoretikern, wo irgendwas außerhalb der Zeit statt oder einer auftaucht.
Der Film, wo man ja jetzt den Titel auch nicht weiß und der Darsteller auch nicht, der Regisseur schon gerade gar nicht.
Ein bisschen Google findet man alles.
Genau. Peter, vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr. Dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.